And if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the strait.
Un quadro quindi che non poteva non destare preoccupazione. Perché spero sia chiaro a tutti.
And I've been a big supporter of NATO. And I've, one of the reasons why I've been a supporter of NATO is because I believe that these basin rights give
a... Mówię o własnym.
Mówię, panie redaktorze, o tym, że droga do polskiego projektu, do polskiego potencjału jądrowego...
Okay. Ja, Kamera läuft, Mikro müsste an sein, die Technik stimmt. Dann legen wir mal los. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ihr seid richtig beim Iran-Update am 1. April 2026. Nein, das ist kein Fake. Ist kein April-Scherz, ja. Wir legen richtig los und wir schauen mal rein. Heute mal mehr im Austauschmodus, ja. Gut. Ich bin mal alle Optionen durch, die Amerikaner haben mit Bodentruppen. Obwohl, jetzt kommt mir gerade ein anderer Gedanke. Im Augenblick sieht es so aus, beim Krieg im Iran, als ob beide Seiten drauf lauern. Also wenn ich sage beide Seiten, dann meine ich natürlich die USA-Fraktion mit den Israelis und auf der anderen Seite der Iran, die Hezbollah, die Houthis etc. pp. Ja? Und die Proxys im Irak. Ja? Dass beide Seiten drauf lauern, dass dem anderen die Munition ausgeht. Und ich denke, darauf läuft es hinaus. Im Augenblick sieht es so aus, dass die Iraner munter weiter bombardieren, Raketen abschicken, Drohnen abschicken, Richtung Golfstaaten. Das war diese Nacht ganz brutal, ja. Und die Amerikaner und die Israelis bombardieren weiter den Iran. Also es ist eine Pet-Situation, würde ich sagen. Gut, schauen wir mal rein. Ich bin alle Optionen mal durch. Bodentruppen, Bodenkrieg im Iran, Boots on the ground. Und ich komme da immer wieder zum gleichen Ergebnis. Die Amerikaner können da nichts reißen. Die Amerikaner können da nichts reißen. Ja, der Iran, das ist ein riesengroßes Land. Die haben 90 Millionen Einwohner und 1 Million Kämpfer. 1 Million Kämpfer, dazu kämen vielleicht noch die, wenn es da richtig losgeht im Iran mit Bodentruppen, mit der Bodenkrieg, dann kämen vielleicht noch die Pashtunen aus Pakistan. Hab gestern davon gesprochen, das wären auch so ein paar hunderttausend, die würden ihre Waffen mitbringen, ihre Munition mitbringen, die würden sich selber verpflegen und das ist natürlich eine unwahrscheinliche Macht, ja. Da war die Rede davon, dass die Amerikaner mit Bodentruppen reingehen nach Isfahan, um dort das angereicherte Uran rausholen. Das wären 450 Kilo. Haben wir schon zweimal drüber berichtet. Das wäre eine Aktion, die würde dauern, Experten zufolge. Wenn ihr da was kruscheln hört, das ist mein Hund. Also lasst euch nicht nervös machen, ja. Experten zufolge vielleicht einige Wochen. Unmöglich, das könnt ihr nicht stemmen, ja. Ich habe gestern auch betont, wenn die reingehen, wenn die das Uran holen wollen, dann muss es eine Blitzaktion werden von 12 Stunden, maximal 24 Stunden. Ran drauf, drüber, rein, das Uran rausholen und 24 Stunden später bist ihr wieder weg. Sicherlich mit Verlusten, aber auch mit dem Uran. Aber länger darf das nicht dauern, weil ich habe dann gesagt, das könnte dann das Dien Bien Phu der Amerikaner werden, auf iranischem Boden. Jetzt kommen wir mal auf Dien Bien Phu, weil da die Frage reinkam von einigen von euch, was war denn Dien Bien Phu? Erzähl doch mal. Ja, Dien Bien Phu, das war eine Schlacht an einem Ort namens Dien Bien Phu in Vietnam, Indochina. Ja? Und zwar begann das Ganze am 20. November 1953, mein kleiner Hund, ja, das begann mit der Operation Castor. Da wurden Fallschirmjäger abgesetzt über der Küvette von Dien Bien Phu. Küvette ist eine Talsenke. Und zwar das 1. und das 6. Bataillon Parachutist Colonial. Das waren ungefähr 1500 Mann. Dann Teile vom Regiment Chasseur Parachutist, also sind auch Fallschirmjäger, also Beret Rouge, rote Berets. Dann natürlich Teile von der Fremdenlegion. Bei der Fremdenlegion war unter anderem beteiligt das Premier BEP, Bataillon Étranger de Parachutistes, und zwar mit der schweren Mercer Company. Ja. Und dann haben die diese Küvette ausgebaut zu einer Fortifikation, weil das Ziel von der Operation Castor war, den Viet Minh in eine offene Feldschlacht reinzuziehen, um dort in einer Feldschlacht zu vernichten. weil die gingen davon aus, der Viet Minh, okay, die können Guerillakampf. Und der Viet Minh hat den Franzosen damals via Guerillakampf wirklich tatsächlich hart zugesetzt, ja. Und die wollten den reinziehen in ein Gebiet, weg von Guerilla, rein in eine offene Feldschlacht. Ja, direkter Austausch. Wobei man dann der Ansicht war bei den Franzosen, naja, dort können wir den Viet Minh, ja, einen entscheidenden Schlag versetzen oder ihn ganz neutralisieren. Ja, und wenn wir da eine Küvette von Dien Bien Phu den Viet Minh stellen, dann sind wir im Vorteil, weil wir haben Artillerie, die Viet Minh, die haben keine Artillerie, weil da waren sich auch die Experten einig, ja, von den Franzosen, die haben sich da sakrisch getäuscht, ja, dass der Viet Minh unter dem Befehl von General Giap es niemals schaffen kann, die schwere Artillerie, die er ja hat, auf die Berge und Hügel um Dien Bien Phu zu schaffen. Das können die nicht, das schaffen die nicht. Wir würden die aufklären und würden die mit unserer Artillerie vernichten. Und da haben sie sich tierisch getäuscht, weil der Viet Minh, der hat es geschafft. Die haben einen Pfad geschlagen. Später wurde dann, war das dann von Teil vom Ho Chi Minh Pfad, ja. Die haben einen Pfad geschlagen und die haben tatsächlich Hunderte von Artilleriegeschützen auf die Hügel gebracht um Dien Bien Phu. Mit Rikscha, mit der Manneskraft, mit Fahrrädern, alles was ihr wollt. Tonnen und Tonnen von Munition, ja, und dann die ganze Artillerie, ja. Auf jeden Fall begann der eigentliche Krieg um Dien Bien Phu am 13. März 1954. Da haben die Viet Minh mit allen, was sie hatten, Artilleriemörser zugeschlagen, ja. Die erste Stellung ist gefallen. Da haben die Franzosen Stellungen ausgebaut. Das waren so Poste d'Appui, Annemarie, Eliane, Huguet und ich spare mir den Rest, ja. Und die hatten gedacht, die konnten eben, ja, die konnten dem Viet Minh standhalten. Ne, haben sie aber nicht gepackt. Es haben gekämpft 14.000 Franzosen, darunter ungefähr 11.000 Fremdenlegionäre. Unter den Fremdenlegionäre zwei Bataillone Fallschirmjäger, Premier und Deuxième BEP, das erste und das Deuxième Bataillon Étranger de Parachutistes. Und unter diesen 11.000 Fremdenlegionären waren 3.000 Deutsche. Ja, damals noch von der Wehrmacht, ja, ehemalige von der Wehrmacht und von der Waffen-SS. Ja, und das waren beinharte Kämpfe und die Franzosen wurden vernichtet. Die Franzosen wurden vernichtet. Die Schlacht endete am 7. Mai, in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1954 und die Franzosen mussten die Kämpfe einstellen. Also die haben sich nicht ergeben. Es gab keine weißen Flaggen, aber die mussten die Kämpfe einstellen. Ein großer Teil von den Franzosen ging dann in die Gefangenschaft Richtung China und das war es dann gewesen. Ende Gelände, aus die Maus, Dien Bien Phu. Und wenn die Amerikaner versuchen, das angereicherte Uran rauszuholen aus dem Iran, 450 Kilo, und wenn die Sache länger dauert als 24 Stunden, dann bekommen die Iraner, so denke ich, und ich denke, ich liege da richtig, ihr amerikanisches Dien Bien Phu. Weil die ganzen Kämpfer des Iran im Umkreis von Tausenden von Kilometern, die würden alle ankommen. Die würden alle diesen Feind bekämpfen. That's the point. Das ist eine militärische Sache. Ja, da brauchst du kein Mathematiker sein, um das auszurechnen, wie das unterm Strich ausgeht. Die Amerikaner, die würden diesen Krieg verlieren. Und Israel wird kein Kontingent schicken, um den Amerikanern irgendwie zu helfen. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Die Israelis würden sich das sauber raushalten, die würden keine Bodentruppen schicken, ja, und die Amerikaner hätten die ganze Last allein zu tragen. Und sie würden ihr Dien Bien Phu haben, ja, ihr Vietnam, ihr Indochina, that's the point. Gut, das war's über Dien Bien Phu. Wir machen mal weiter. Was ist passiert? Ich zeige euch mal ein Video. Die Hezbollah hat damit begonnen, israelische gepanzerte Fahrzeuge massenhaft mit FPV-Drohnen anzugreifen. Schaut euch das Video mal an, ich lasse es nebenbei laufen. In diesem Video wurden Angriffe auf zwei Schützenpanzer und einen Humvee in der Stadt Al-Bayada im Süden von Libanon gezeigt, in die israelische Truppen eingedrungen sind. Also nochmal, die Israelis im Südlibanon, für die stehen die Dinge nicht gut. Das läuft alles nicht so, wie sie wollen. Die haben jeden Tag Verluste. Und es war der Generalstabschef der IDF, glaube ich, oder ein hoher General der IDF, der kürzlich erst gesagt hat, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben nicht genug Männer. Wir könnten diesen Krieg nicht unbedingt gewinnen, ja, weil wir an mehreren Fronten kämpfen. Wir haben nicht genug Soldaten. Also der hat die rote Linie aufgezeigt, etc. pp. Und ich glaube, solchen Männern sollte man schon irgendwie vertrauen, ja. Auf jeden Fall beinharte Kämpfe im Südlibanon, Nordisrael, Südlibanon, wo die Israelis eine Pufferzone machen wollen. Das klappt alles so nicht, wie sie wollen. Und es steht nicht gut um die IDF dort, ja? Wir schauen mal weiter. Ich habe da noch ein Video und es zeigt einen iranischen Raketentreffer auf eine US-Militärbasis in Saudi-Arabien, nahe dem Schutzbunker, in dem sich US-Soldaten versteckten. Ja, schaut euch das Video mal an. Ich lasse es nebenbei laufen. Da hast du GIs und ja.
Everybody over here is good.
Yeah.
Good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay?
Yeah.
All right.
Die müssen sich verstecken in Bunkern. Leute, was geht da ab? Da ist die ganze Welt steht Kopf. Alles ist nicht so, wie es sein soll. Oder alles ist nicht so, wie die Amerikaner es sich vorstellen. Ja? Die Amerikaner werden geschasst. Sie werden bombardiert. Sie werden, ja, sie sind ein Target. Ja? Und das hätten sich die Amerikaner ganz anders vorgestellt. That's the point. Wir schauen weiter. Da habe ich hier eine Analyse für euch. Ja, die stammt von Foreign Policy. Das ist ein Medium, habe ich so noch nicht gekannt. Und es steht zu lesen, Trump verliert den Krieg gegen den Iran. Wir schauen mal rein. Text. Trotz Trumps ständiger Erklärungen über den Sieg, zeigt die Realität des Krieges, dass die Hauptziele der USA immer noch nicht erreicht wurden und der Iran konnte wichtige Einflusshebel einschließlich der Kontrolle über die Straße von Hormuz behalten. Ich denke, die Amerikaner waren sich gar nicht einig über die Ziele von diesem Krieg. Was war denn das Ziel von diesem Krieg? Die haben sich gedacht, die gehen da rein, machen einen Blitzkrieg, 3 Tage, die machen einen Regime-Change, indem sie den Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, neutralisieren und danach geht der Iran auf die Knie. Weiße Flaggen, wir kapitulieren. Jetzt sind wir in der 4. Woche vom Krieg und der Iran ist militärisch stärker als nie zuvor. Ja, was läuft da schief für die mächtigste Armee der Welt? Ja, und was läuft da schief für die Israelis auf der anderen Seite? Die haben sich das alles ganz anders vorgestellt. Ja, gut. Analysten stellen fest, dass der Krieg länger dauert als erwartet, mit hohen Kosten verbunden war und ist und sogar zu einem Anstieg der globalen Energiepreise und wirtschaftlicher Instabilität führte. Das ist noch lange nicht fertig, meine Herren, weil die Straße von Hormuz ist dicht. Und ich glaube nicht, dass die Iraner diese Straße demnächst öffnen werden. Das heißt, wenn morgen der Krieg endet oder übermorgen, dann wird die ganze Chose noch einige Wochen nachhallen und andauern. Ja? Und für Europa wird es ganz dick kommen. Auch für Europa wird es ganz dick kommen. Ja? Während US-Präsident Trump weiterhin vom Erfolg spricht, deuten die Fakten darauf hin, dass der Ausgang des Krieges ungewiss bleibt. Der Iran wird entscheiden, wann Ende ist, ja, und dass seine Handlungsoptionen mit jedem Tag immer begrenzter werden. Ich glaube, der Herr Trump ist so ein bisschen in Panik verfallen, weil eben es nicht so läuft, wie er gerne möchte. Ja, das geht ja gar nicht, ne? Wir haben hier ein Video. Wir sehen den Foreign Minister Araghchi. Und jetzt mal ehrlich, also ich lasse das Video so nebenbei laufen, und jetzt mal ehrlich, sehen so Verlierer aus? Ich denke nicht. Dieser Mann ist ganz gechillt, das ist der Außenminister, er mischt sich unter das Volk, er hat einen Hoodie an, er ist volksnah. Und man sieht irgendwie einen gewissen Stolz in seinem Gesicht. Ja, wir leben noch, ja, wir haben nicht kapituliert und ja, wir werden euch auf ewig trotzen. Ja, der Iran, die haben eine 3000 Jahre alte Kultur. Die kannst du nicht einfach bombardieren oder wegradieren von der Erde oder einschüchtern oder du kannst denen nicht drohen, das geht nicht. Ja? Und jetzt schauen wir mal zur Kultur von den Amerikanern. Wie alt ist die Kultur von den Amis? Leute, da haben wir alles begriffen. Ja? Und da gibt es einen Text zu dem Video. Ja? Der iranische Außenminister Abbas Araghchi schließt sich den Menschenmengen in den Straßen von Teheran am Nationalfeiertag, der Islamischen Republik Iran an. Auf die Frage, warum er gekommen sei, antwortet er, ganz cool und ganz gelassen, ja. Ja, ich bin einfach gekommen, um Kraft zu schöpfen. Ich wollte unter diesen Menschen sein, um teilzunehmen und diese Einheit und den sozialen Zusammenhalt wirklich genießen. Ja. Ich kenne wirklich jetzt keinen, das war der Außenminister vom Iran. Der Außenminister von den Vereinigten Staaten, der Rubio. Secretary of State, ihr kennt den, der läuft immer rum mit Krawatte, Anzug etc. pp., ja? ich sehe diesen Mann nicht, also den Rubio nicht, irgendwo hingehen, sich unter das Volk mischen mit dem Hoodie, damit er diesen Zusammenhalt genießt, der Amerikaner, oder diese Einigkeit und diesen Stolz. Hier wird das gemacht, hier wird das ganz ostentativ gezeigt. Und ich finde, das ist richtig so. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab, nicht ohne vorher noch auf meine Bücher aufmerksam gemacht zu haben. Da habe ich gestern ein Video eingestellt auf meinem kleinen Kanal. Es ging darum, wie man sich am Checkpoint verhält. Mitten in der Krise, wenn die Kacke am Dampfen ist, ja. Und das könnt ihr alles nachlesen im Buch Survival-Profi. Tarnen, täuschen und entkommen. Das ist meine letzte Neuerscheinung. Und wer es dann ganz genau wissen will, wie kann ich mich im Notfall verhalten? Und dieser Notfall wird meiner Schätzung nach kommen. Da sind sich auch viele Experten einig. Also ist nicht nur auf meinem Käse gewachsen, ja. Auf meinem Mist gewachsen. Überleben im Notfall, Urban Survival von Thomas Gast, ja. Danke für euren Support. Ich melde mich ab. Mein Name ist Thomas Gast. Mein Motto ist Krieg ist Scheiße. Ja. Ich wünsche euch allen ein Leben in völliger Eigenverantwortung und ich wünsche euch ein selbstbestimmtes Leben. Ich wünsche euch ein Leben, in dem ihr euch sagt, wir können selber denken und wir lassen uns nie denken. Auch auf die Gefahr hin, dass man euch Querdenker nennt. Ja. Aber die Querdenker, das sind Menschen, die sagen sich, okay, ich habe hier einen Kopf, der ist da zum Denken und das mache ich. Und ich brauche keinen anderen, mir diesen Prozess abzunehmen. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, ich liebe euch, tschüss, servus, macht gut und servus Deutschland, bye bye.